Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 93. Ich bin Tobi und ich lese euch heute nichts vor, weil mein Gesprächsgast heute Abend euch was vorliest. Und das ist meine Mutter, Hanna Bayer. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, schön, dass du endlich mal meinem Wunsch nachkommst, dass ich dich interviewen darf. Mhm. Und das habe ich mir schon lange gewünscht. Jetzt bist du heute Abend zufällig hier.
Ach nee, du hättest das ja schon längst mal sagen können.
Ich habe dir das schon öfter gesagt. Ach so. Und dann musstest du immer schnell weg.
Ja, nun machen wir das heute Abend.
Ja. Ich habe auch einen Grund, warum ich mit dir reden will. Und zwar ist mir in der vorletzten Episode 91 ist mir eingefallen, das habe ich dir auch vorhin schon erzählt, dass man viel mehr mit seinen Kindern reden muss. Und zwar bin ich in der 91. Folge irgendwie drauf gekommen, dass 1991 ja gerade die Wende vorbei war. 89 ist die Mauer gefallen, 90 dann die Wiedervereinigung. Und dass jetzt die Leute, die zu der Zeit geboren worden sind, schon erwachsen sind. Die sind schon über 20. Und dass erwachsene Menschen, die um uns rum sind, mit denen ich wahrscheinlich zusammenarbeite oder so, die deutsche Teilung nicht bewusst miterlebt haben, ist für mich irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt alt, oder?
Nein, du bist noch nicht alt. Aber ich habe das gerade mit Mareile und mit ihrer kleinen Cousine Katharina erlebt. Den habe ich erzählt von Ost- und Westdeutschland. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber deine Schwiegermutter und ich haben darüber gesprochen. Und Mareile hat gefragt, wieso, was gab es denn da für eine Grenze und für eine Mauer? Und da habe ich ihr von den Menschen erzählt, mit denen ich sehr viel zusammen war, die aber jenseits der Mauer wohnten. Und es war sehr schwierig, dahin zu kommen. Aber Mareile hat das sehr interessiert aufgenommen.
Wir waren ja zusammen, noch kurz vor dem Mauerfall, in Berlin. Mhm. Du und ich. Weißt du das noch?
Nee.
89 war Kirchentag in Berlin.
Ach ja. Aha, ja.
Und ich habe noch Fotos von mir, wie ich vor der Mauer stehe in Berlin und rüber gucke zum Brandenburger Tor. Und ja, ein halbes Jahr später war die Mauer weg.
Und wir waren auch am Schweriner See. Da war die Mauer auch noch da, glaube ich.
Ja.
Und da sind wir hingefahren, haben unsere Freunde da besucht und du hast denen versucht, das Surfen beizubringen. Und wir haben.
Nee, Moment mal, das mit dem Surfbrett war aber später, oder? Da war die Mauer schon weg. Oder?
Du warst noch klein.
Nee, mit dem Surfbrett, da war ich schon.
Wie alt warst du denn 91? Dann müsstest du das mal bitte den Leuten erzählen, wie alt du 91 warst.
Ich kann dir nicht ausrechnen, 17 oder so, ne? Ja. Dann bin ich 16 gewesen.
Ja, du warst viel kleiner, denn ich habe Fotos von dir, von allen dreien, wie wir in Seehof grillen. Und das, was mich so erschrocken gemacht hat, war, ich hatte sehr viel mitgebracht von unserem Wochenmarkt und hier aus den Supermärkten und die kannten die meisten Sachen gar nicht. Die meisten Nahrungsmittel, die ich mit hatte, weiß ich nicht, die waren denen völlig unbekannt, so wie Radicchio und Feldsalat und ja, Radicchio ist ja nur was Seltenes, aber auch so Soßen und die hatten sehr schönes Fleisch da drüben. Das hatten wir nicht und die haben gegrillt. Und ich habe alle Zutaten fürs Grillen mitgebracht und Kräuterbutter und so. Das war für die auch was ganz Fremdes. Und das hat mich sehr, sehr betrübt gemacht und auch beschämt, dass wir so viel Schönes zu essen haben und das gar nicht so würdigen.
Ja, aber
das nehmen wir so mit Selbstverständlichkeit.
Das stimmt, wir nehmen viel mit Selbstverständlichkeit, was so selbstverständlich nicht ist. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir seit, 65 Jahren ungefähr keinen Krieg mehr haben hier in Deutschland. Ja. Es sind zwar Deutsche in den Krieg geschickt worden, nach Jugoslawien damals von der rot-grünen Regierung, in Afghanistan sterben deutsche Soldaten im Krieg und waren in Somalia nicht auch schon mal deutsche Soldaten? Ich weiß es
ja
nicht mehr.
Wir haben Friedensgebete gemacht in der Gemeinde. Mhm. Für verschiedene Kriege. Aber ja. Ich bin ja nun noch ein Kriegskind und ein Nachkriegskind. Ich bin Jahrgang 37 und habe sehr wohl die Nachkriegszeit schon als bewusstes Kind erlebt. Da war ich ja, Ja, da war ich so alt wie Mareile jetzt. Und für uns war das nicht selbstverständlich, dass wir mal Schokolade kriegten oder dass wir einen schönen Aufschnitt hatten oder so. Das musste alles rangehamstert werden, so nannten die Eltern das früher. Es wurde früher gehamstert und das hieß, dass meistens die Mütter losfuhren irgendwo nach Schleswig-Holstein auf irgendwelche Bauernhöfe und Sachen, die wir zu Hause angefertigt haben, haben sie da eingetauscht gegen Eier und Käse und Schmalz und Butter. Und dann kamen sie nach Hause völlig kaputt. Und wir hatten aber wieder was zu essen. Aber diese Hungerzeit, die ist mir noch sehr, sehr präsent im Kopf. Ich glaube, deshalb kann ich auch schlecht was wegwerfen.
Ja, das kann daher kommen. Ja. Ich weiß noch, du hast früher ab und zu auch schon von deinem früher erzählt. Und die Geschichte, die mir hängen geblieben ist, war, als du erzählt hast, dass du mal eine Orange oder eine Mandarine geklaut hast. Oder?
Ja.
Erzähl nochmal.
Das ist ja furchtbar. Hier kommen ja Sachen ans Tageslicht. Wie viel lesen das? Wie viel hören
das? Auch
nur
2000 Leute.
Oh, wie peinlich. Ja, ich war vielleicht 7 oder 8. Und die Handtasche meiner Mutter hing immer in der Küche oben am Haken. Und da war Kleingeld drin. Und da bin ich einmal, als meine Mutter nicht da war, wir waren ja 4 Kinder zu Hause und ich war das 3. Kind und fühlte mich immer ein klein bisschen zurückgesetzt, weil nach mir ja noch der kleine Bruder kam und der wurde wieder verhätschelt und verpätschelt. Und da habe ich einmal ein bisschen Geld aus der Handtasche genommen. Das war da so lose drin. Ich fühle das heute noch, die Pfennige. Und dann bin ich weggelaufen. Und dann habe ich mir auf dem Wochenmarkt eine Apfelsine davon gekauft. Und die habe ich ganz heimlich und ganz alleine gegessen. Und dann habe ich das aber ein paar Abende später meiner Mutter erzählt, weil es mich so wahnsinnig bedrückt hat, dass ich geklaut habe. Und da sagt meine Mutter, sie hat es wohl gemerkt, dass ich geklaut habe und ist hinter mir her mit dem Fahrrad gefahren und hat geguckt, was ich mit dem Geld mache. Und als sie gesehen hat, dass sie am Obststand stand und mir eine Apfelsine klaute, da brach ihr das Herz. Eine Apfelsine kaufte, nicht klaute. Das musst du irgendwie heile machen.
Nee, das war nicht. Das ist ja geil. Ja. Das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Ich glaube, ich kenne das auch, das Gefühl, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe mir mal mit Volker von unserem Taschengeld Zigaretten gekauft. Da waren wir irgendwie 11 oder so.
Und am Waldring geraucht.
Nicht am Waldring, das war hinten im Farnkraut.
Ach so.
Oder so, da hinter dem Sportplatz irgendwo. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und ich fand das auch so eklig. Es war eigentlich echt schade ums Geld. Ich hätte das mal für was anderes ausgeben sollen. Und immerhin, ich bin kein Raucher geworden.
Ja.
Aber ich kenne dieses Gefühl, dass man irgendwas
Nein, das ist ein
wissentlich,
furchtbares Gefühl.
Wissentlich falsch ja. gemacht hat.
Genau.
Und das dann beichten muss.
Ja, und ich habe dir das ganz hoch angerechnet, dass du das erzählt hast. Das fand ich ganz toll. Ich habe darüber auch gar nicht mit Vater gesprochen. Ich habe das für mich behalten und habe mich gefreut, dass du so ehrlich bist.
Tja.
Hoffen wir, dass unsere Kinder, Enkelkinder und so auch so weiterleben in dieser Offenheit, Ehrlichkeit und vor allen Dingen in dem Vertrauen, dass die Eltern nicht gleich strafen oder sonst irgendwas tun mit einem, wenn man irgendwas Unrechtes getan hat.
Ja, mal sehen, ne? Ich glaube, unsere Kinder, die haben das schon ganz gut jetzt. Also ich habe es ja schon gut gehabt als Kind.
Ja, ihr seid in ein so
an nichts gemangelt.
Schönes Bett gestiegen. Also das finde ich wunderbar. Obwohl manchmal denke ich auch, ich hätte euch irgendwie strenger erziehen müssen in Bezug auf Großzügigkeit, auf Süßigkeiten, auf ihr habt ja alles gehabt, aber ihr habt wenig Taschengeld gekriegt. Und ich habe eigentlich eure Kleidung immer vom Flohmarkt gekauft. Ich habe ganz, ganz selten neue Sachen gekauft, weil wir 3 Jungs, neu gebautes Haus oder neu eingezogenes Haus und noch umgebaut und immer war kein Geld da. Und das Geld war sparsam, bis ihr im Grunde fertig studiert hattet. So eine lange Durststrecke war das und die war nicht schlecht. Die hat uns auch irgendwo geprägt.
Ja, aber wir haben ja trotzdem gut gelebt. Also wir haben natürlich gespart.
Ja, aber es war ja nicht so, dass...
Wir haben uns das trotzdem gut gehen lassen.
Genau.
Und wir sind trotzdem in Urlaub gefahren.
Mhm. und in einem Zimmer mit 5 Personen, aber wir wollten uns die Skireise gönnen, aber waren dann zu fünft und alles, die ganze Skiausrüstung war geliehen und zusammengesammelt. Es war schon eine schöne Zeit, aber war auch karg.
Ja, aber ich erinnere mich noch dran. Erzähl doch lieber von Sachen, an die ich mich nicht erinnern kann, weil ich nicht dabei war, von ganz früher.
Oh je.
Jetzt haben wir die eine Geschichte mit der Apfelsine gehört.
Ich weiß gar keine Geschichten. Da hätte ich mich denn ja vorbereiten müssen. Aber
was ich mich noch erinnere, was du früher mal erzählt hast, dass du in Hamburg brennen gesehen hast, im Krieg.
Das war schrecklich. Das war ganz schrecklich. Wir sind, ja, das kann ich noch erzählen, wir waren ja 4 Geschwister zu Hause. Und immer, wenn es hieß, Angriff auf Hamburg, war ja Kriegszeit, dann haben meine Eltern uns losgeschickt mit der S-Bahn. Wir wohnten in Othmarschen. Das ist vielleicht für die Hamburger, die hier zuhören oder die das mitkriegen, ein Begriff. Wir wohnten in Othmarschen und wir hatten ein Fahrrad. Und dann sind wir mit der S-Bahn bis Blankenese gefahren, mit dem Fahrrad und wir 4 Kinder. Und in Blankenese sind wir runtergelaufen.
Das ist ja nur eine Station.
Nein, Othmarschen, Kleinflottbek, Isarbrook oder irgend sowas, das sind 3-4 Stationen. Und dann sind wir in Blankenese vom Bahnhof runtergelaufen bis zu den Landungsbrücken, weil es damals in Teufelsbrück noch kein Bootchen gab, was über die Elbe ging. Und dann sind wir dort ins Boot gestiegen für das bisschen Geld, was die Mutter uns mitgegeben hat. Und dann sind wir rübergefahren bis Kranz. Und in Kranz fuhr der Erste, das war meistens meine Schwester Malise, die fuhr los mit dem Fahrrad und musste das Fahrrad an einen Baum stellen. Und dann kam Joachim ran, dann kam Wolfgang ran und dann kam ich ran. Und immer ein Stück gefahren und die anderen schrien schon von hinten, Stopp, jetzt kommt der Nächste, Stopp, jetzt kommt der Nächste. Und so sind wir bis Buxtehude, von Kranz bis Buxtehude, das ist ein weiter Weg für Kinder. Und Wolfgang war vielleicht 5 oder 6. Und so sind wir bis Buxtehude gekommen. Und
ja, wie alt warst du denn? 37? Und die
ja, ich war, ich war, ja, ich war 7, 8 Jahre war ich so ungefähr.
Ja.
Ja. Und in Buxtehude gab es die Schwester meiner Mutter, das war die Tante Anni, mit Onkel Otto, der sehr streng war, aber mit den beiden Söhnen Christian und Martin, mit denen haben wir viel gespielt. Aber das Schönste war, wenn wir da kaputt ankamen und wir wurden erst alle in die Badewanne gesteckt, weil wir ja auch dann ein bisschen sehr schmutzig waren. Und dann saßen wir alle in einem großen Bett, weil wir ja bloß in einem Bett immer geschlafen haben. Und dann kriegten wir alle Milchreis mit Zucker und Zimt. Mm. Und ich glaube, deshalb ist heute noch meine Erinnerung an Zucker und Zimt so, dass ich das gerne esse. Das war immer das Schönste.
Ja, ist ja auch lecker.
Und eine andere kleine Geschichte, da bin ich mit meiner Mutter alleine rübergefahren mit dem Fahrrad nach Kranz. Und meine Mutter musste irgendwas, weiß ich nicht, ob sie da wieder in irgendwas, muss man sagen, erbettelt hat, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls ging sie in einen Bauernhof rein und der duftete unwahrscheinlich nach Butterkuchen. Und sie klopfte da an und ging da rein, um irgendwas zu fragen und sah den Butterkuchen, große Bleche voll. Und da hat sie die Bäuerin gefragt, entschuldigen Sie, ich habe draußen eine kleine Tochter Hanna, könnten Sie mir ein Stück Butterkuchen schenken? Und die Bäuerin hat Nein gesagt. Und meine Mutter kam weinend aus diesem Bauernhof raus und guckte mich an. Und ich saß am Deich, das war ja von Kranz bis Buxtehude, war ja so ein Deichweg. Und ich saß am Deich und hatte Gänseblümchen gepflückt und steckte alle Gänseblümchen in meine Sandalen und schmückte mich. Mhm. Und war überhaupt nicht traurig. Und meine Mutter fing an zu weinen und nahm mich in den Arm. Und ihr tat das so leid, dass ich keinen Butterkuchen gekriegt habe. Aber ich brauchte ja gar keinen, ich hatte ja Gänseblümchen.
Ja.
Die Geschichte finde ich eigentlich wunderschön, dass ein Mutterherz sich kümmert um Schönigkeiten und um Essen und Trinken. Und die Kinder haben ganz andere Ideen und freuen sich. So wird es mit Lovis auch sein.
Das ist ganz anderes wichtig, ne?
Ja.
Lovis hat mir vorhin auch Blumen geschenkt.
Ach, wie schön.
Steffi war hier oben auf der Terrassenüberdachung. Ach so, wir sitzen jetzt gerade draußen. Wenn irgendwie ungewohnte Geräusche hier sind, das Knacken, das sind unsere Holzmöbel hier. Und die Musik, falls man sie hört, ist von den Nachbarn. Aber es ist eigentlich relativ weit weg. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber wir haben ja in diesem Jahr hier eine Terrassenüberdachung gebaut. So ein Dach aus Holzbalken und so Wellglas, Plastik, durchsichtiges Plastik. Und da hat Stefanie heute, also meine Frau, ist da hochgeklettert und auf Balken, auf Brettern saß sie auf diesem Dach und hat den Übergang von der Hauswand zum Dach abgeklebt, weil da hat es noch durchgeregnet. Super. Hat sie heute endlich gemacht. Also wir sind heute endlich dazu gekommen. Und die Kinder waren natürlich total genervt und wollten unbedingt spielen, da wollten unbedingt irgendwas. Und irgendwann hat tatsächlich Lovis dann die Idee gekriegt, auf unserem Rasen, der mal wieder mal nicht gemäht ist, Gänseblümchen und nicht Stiefmütterchen, wie heißen die Kleinen?
Hornveilchen.
Hornveilchen hat sie uns gepflückt und dann hat sie uns Hornveilchen geschenkt.
Das ist doch auch was Schönes.
Ja. Und dann war wieder gut, dann hatte sie was zu tun.
Ja. Aber die können sich gut selbst beschäftigen, die Kinder.
Manchmal. Am liebsten mit irgendwas, was flackert. Bildschirme.
Ja.
Am Computer oder Wii spielen. Oder
und Fernsehen. Sowas gab es früher überhaupt nicht. Wir hatten wohl ein großes, altes Radio, aber da wurden ja eben bloß Nachrichten gehört und Kriegserlebnisse. Und
hattet ihr so einen Volksempfänger?
Ja, ja. Ja, so einen ganz riesengroßen Kasten.
Das Radio kenne ich ja bei Oma.
Nein, davor gab es noch ein ganz anderes. Okay. Aber auch schon mit Holz verkleidet. Ja. Und das war eben ein bisschen vornehm.
Ja,
aber uralt. Aber ich weiß gar nicht, wann wir den ersten Fernseher hatten. Den hatten wir, als wir heirateten, ja auch noch nicht zu Anfang. Da gab es auch noch keinen Fernseher.
Aber wann hattet ihr den Othmarschen, den ersten Fernseher?
Ja, auch in den 60er Jahren erst. Nee, als die Mondlandung war, die erste Mondlandung. Ja. Kannst du mal überlegen. Aha. Das war, glaube ich, 69, Mai 69. Und kurz davor kriegten wir zu Hause den ersten Fernseher.
Und hast du die Mondlandung im Fernsehen gesehen?
Ja, denn Cornelius war gerade geboren. Und er war vielleicht 4 Wochen alt, es muss im Juni gewesen sein. Und da rief mein Vater an, kommt bitte rüber, ist Mondlandung. Und dann hat er uns nachts um 2 geweckt und da krabbelte der Armstrong oder wer das da war, aus der Kapsel raus.
Ja, Armstrong, ja.
Haben wir mitgekriegt. Also wenn jetzt mal irgend sowas im Fernsehen ist.
Ein Sinnbild von Fortschritt damals, ne? Also
ja, ja.
Mondlandung, ja, auch der große Kampf. Und es gibt immer noch Leute, die das nicht glauben, dass es echt war, sondern die glauben alle, dass das gefaked war. Die haben das geschummelt.
Nein, das war echt. Das glaube ich bestimmt. Das war jedenfalls so faszinierend.
Das glaube ich.
Ja.
Ah, es ist echt so abgefahren, wie schnell das alles geht. Also
ja.
Das,
und als die Mauer gefallen ist, 89, da waren wir gerade in Nachod. Das war ja gerade an meinem Geburtstag im November. Und wir waren im Sauerland. Und da kam es durch die Nachrichten, die Leute dürfen rüber in den Westen. Und wir wollten aber so furchtbar gern noch weiter an die Mosel. Und dann sind wir am nächsten Morgen losgefahren. Das war ein Tag nach dem Mauerfall. Und ich habe zu Hause angerufen bei euch Söhnen, und habe gesagt, wenn sich unsere Verwandten aus Ludwigslust und aus Berlin und überall, wo wir welche hatten, wenn die sich melden, wir kommen sofort wieder, also bitte sofort zurückrufen. Wir hatten damals ja noch gar kein Handy, aber wir haben dann das Hotel angegeben, wo wir absteigen, und haben gesagt, haltet sie fest und bewirtet sie gut, das war mir das Wichtigste. Und dann wollen wir, dann kommen wir sofort zurück. Und was mir ganz eindrücklich war vom Mauerfall, weil wir das ja nur im Fernsehen verfolgt haben, war, dass die Autobahn Richtung Mosel sehr leer war an dem Sonntag, als wir da runterfuhren, oder was muss ein Wochenende gewesen sein. Und dann überholten wir einen Trabi, und aus dem Trabi winkte eine ganz schmale, dunkelhaarige Frau mit einem großen Tuch immer raus.
Ich dachte jetzt gerade mit einer Banane.
Nein, mit einem großen Tuch. Und sie hatte so ein glückliches Gesicht und ihr Mann oder ihr Freund saß daneben. Und sie winkte und winkte und winkte. Und alle, die sie überholten, die hupten natürlich und winkten dann auch zurück. Das war für mich Befreiung da. War sehr schön.
Ja, gibt viele schöne Bilder aus der Zeit.
Ja.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich vor dem Fernseher saß. Wir haben das ja noch aufgenommen für euch. Ich war ja zu Hause, oder?
Du warst zu Hause, du hast es aufgenommen.
Ich war allein da unterwegs.
Ja.
Und das waren echt tolle Bilder.
Ja, und dann das erste Silvester. Daran musst du dich auch noch erinnern. Das erste Silvester nach dem Mauerfall haben wir alle die Verwandten eingeladen, samt Kindern. Wir hatten ja alle Kinder in eurem Alter. Und da waren...
Ja, die waren alle ein bisschen älter als ich. Die waren mehr so Cornelius-Alter, ne?
Ja, ja. Da waren 3 Erwachsene, 3 Ehepaare mit insgesamt 2, 4, 6 8 Kindern. So ungefähr muss das gewesen sein. Und da haben wir überlegt...
Das waren Jugendliche.
Jugendliche, ja. Da haben wir den Spielkreis gemietet und ihr durftet da oben feiern.
Ach ja, richtig.
Aber das Nette war, wir haben gesagt, die müssen ja irgendwas in die Hand bekommen. Wenn die hierher kommen, und das ist so praktisch ihr erster Besuch im Westen, wir hatten also sehr groß aufgetafelt und haben für all die Leute und auch für unsere Familie Fondue gemacht. Das kannten die auch nicht, das war für die was ganz Neues. Und als die kamen, hatte ich einen kahlen Zweig genommen und da lauter Röllchen rangehängt mit 50 Mark Scheinen. Die hatte ich vorher eingesammelt von meiner Verwandtschaft, von meiner Freundschaft, von uns selbst. Wir haben also gesorgt dafür, dass jeder, der reinkam und jetzt bei uns zu Gast war, 50 Mark bekam. Und ganz nett, der eine Sohn von Tante Gertrud, von der Zahnärztin, der ist Arzt geworden in Frankfurt. Und den habe ich vor 2-3 Jahren zum ersten Mal wiedergesehen. Und da sagt der Tante Hanna, weißt du, was bei mir an der Wand hängt? Ich sage, nee, dein 50-Mark-Schein, den habe ich eingerahmt. Das ist auch eine schöne Geschichte, ne?
Ja, das ist auch schön. Ja, an das Silvester kann ich mich erinnern. Da haben wir da oben in dem Kindergarten gefeiert.
Ja, und da habt ihr
Spielkreisräume.
Luftmatratzen gehabt, habt da genächtigt. Und ich
wir
war
haben nicht da genächtigt, wir sind nach Tosted gezogen ins Nachbardorf.
Ja, und ich war mit den ganzen Erwachsenen, mit dem Kirchenbus waren wir in Hamburg.
Da war ich 16.
Ja,
eben. Ich weiß noch, wie betrunken ich war.
Oh, voll.
Ihr habt nicht gut auf uns aufgepasst.
Nein. Aber ihr durftet mal.
Ja.
Wiedervereinigung.
Da bin ich mit Frank Zido. Oh, jetzt habe ich wieder einen klaren Namen genannt, das darf ich nicht. Mit Frank, wir waren so glücklich. Und so, ne, wir haben immer 90, 90, 90 gerufen, sind durch Tosse gezogen und sind irgendwo reingegangen, in irgendein Haus und haben gefragt, ob wir mitfeiern können.
Ja, ich weiß auch noch, wer das war.
Genau. Ich kannte die ja nicht.
Ja, die Frau hat mich daraufhin angesprochen mal irgendwann. Die saß an der Kasse von irgendeinem Supermarkt. Und
das war lustig, die waren nett, die haben uns dann auch ein Bier gegeben.
Ich sag, war mein Sohn Silvester bei Ihnen? Ja, wenn Sie Frau Bayer sind, dann ja.
Wir haben noch versucht, die Tochter mitzuschnacken, aber die durfte nicht.
Ah ja.
Die war noch ein bisschen lütt. Die war 12.
Siehst du, so gab es doch ganz viel schöne Erinnerungen. Und ich finde das auch schön. Das ist ja.
Tja, und jetzt haben wir 2011.
Ja. Und jetzt bist du erwachsen und hast selbst schon eine eigene Familie. Und die Mama ist alt. Der Papa schläft schon lange auf dem Friedhof. Der hatte übrigens gestern Geburtstag.
Ja,
deshalb trinken wir heute ein Glas Wein.
Ja.
Und morgen gehen wir zum Chinesen essen. Aber zuerst machen wir Gottesdienst für Kleine und Große mit. Und ich hoffe, dass die Lovis sich mal benimmt.
Das ist ja eine Sache, die ihr mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben hat. Die christliche Erziehung. Aber ich glaube, ich liebe das ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt.
Ja, aber das macht nichts.
Ich habe ja auch schon öfter im Podcast davon erzählt, wie so mein Glauben funktioniert.
Aber ich glaube, du lebst als Christ. Man muss als Christ nicht so leben, dass man immer mit gefalteten Händen und mit so einem Jesusgrinsen durch die Gegend zieht, sondern man muss...
Jesusgrinsen.
Ja, man muss eigentlich Christ leben. Und das kannst du sehr gut. Das freut mich immer wieder, wie du das kannst. Und da brauchst du nicht dich zu entschuldigen oder nicht dich zu rechtfertigen. Nee, nicht zu sagen, ich mache das nicht so, wie Vater das vielleicht möchte. Es liegt nicht am Tischgebet und nicht am Abendgebet, sondern es liegt an der Einstellung und wie du gegenüber deinen Mitmenschen begegnest und mit denen sprichst und die umsorgst.
Genau, für mich ist ja, also ich sehe ja Gott nicht als externe Person oder als fremde Person oder als Instanz außerhalb von mir selbst an, sondern Gott ist die Liebe insgesamt und ist halt vor allem in mir drin. Also das, wenn ich beten würde, dann würde ich nicht zu etwas außerhalb von mir selbst beten, sondern quasi zu der Kraft in mir selbst. Und Liebe ist eine große Kraft. Und das ist das, was ihr mir mitgegeben habt.
Ja, das ist doch schön.
Ich habe das durchaus mitgekriegt, dass ihr euch ab und zu gezofft habt in eurer Ehe, aber ihr habt euch immer wieder zusammengerauft und das ist ein Wert für mich, dass man auch in schwierigen Zeiten zusammenhält und sich immer wieder verträgt und dass die Liebe, die man sich zusammen aufgebaut hat, einfach viel zu wertvoll ist, als dass man die irgendwie sein lässt.
Und wenn man das jetzt heute hört, der lässt sich scheiden, der geht auseinander, weil es einfach nicht funktioniert. Und die sagen dann immer, das klappt nicht und das funktioniert nicht. Und die üben das gar nicht. Und ich glaube, wir haben euch das ein bisschen vorgelebt. Natürlich, in jeder Ehe gibt es mal Krach. Und bei einer so chaotischen Frau, da kann der Vater ja auch nicht immer lieb sein. Aber wir haben uns wahnsinnig lieb gehabt. Und ich würde nie einen anderen Mann heiraten. Ach, ich kann jetzt kein Deutsch mehr reden. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich meine, dass ihr von uns gelernt habt, wie man leben und wie man lieben und wie man Christ sein kann.
Wobei das mit dem Christsein eigentlich egal ist. Also ich glaube nicht an Wiederauferstehung, ich glaube nicht an die jungfräuliche Geburt. Das ist mir aber auch egal. Also selbst wenn es so gewesen ist, es ändert nichts an dem, was ich glaube und wie ich lebe. Sondern ich nenne mich Christ, weil ich von euch so erzogen worden bin, weil das der Ursprung der Werte ist. Mhm. Wenn Atheisten sagen, sie sind Atheist und ich komme mit ihnen ins Gespräch und sie haben die gleichen Werte wie ich, dann ist mir das total recht. Also das sind ja auch sehr pragmatische Werte eigentlich. Mhm. Und wo die Werte jetzt herrühren, ist doch eigentlich völlig wurscht.
Ja. Und du bist ja eigentlich ein Christ oder ihr seid alle Christen, weil ihr getauft seid. Das ist der Ursprung.
Das hast du mir auch schon mal gesagt, da war ich jahrelang sauer.
Ja, das macht nichts. Da wirst du auch mal drüber hinwegkommen.
Nee, bin ich auch. Aber wenn du das so sagst, du bist Christ, weil du getauft bist, das ist so
irgendwie... Das ist so eine Vergewaltigung.
Das ist eine Vergewaltigung, weil ich wurde als Kind getauft.
Und ja, das stimmt.
Und dann konnte mir das nicht aussuchen. Ja. Und wenn ich dann halt für immer Christ sein muss, nur weil ihr irgendwann mal beschlossen habt, dass ich getauft bin. Also als Jugendlicher war das, hattest du mir das gesagt. Und da bin ich ganz lange nicht mit glücklich gewesen.
Ja, aber du hast ja auch in der Kirche das Ja gesagt, als der Pastor fragte, wollt ihr euer Kind im christlichen Glauben erziehen?
Ja, jetzt natürlich, klar. Also, jetzt kann ich damit viel besser umgehen und jetzt weiß ich auch, dass...
ich hätte es damals besser erklären sollen. Das wäre besser gewesen.
Ich würde es einfach gar nicht so sagen. Du bist Christ, weil du getauft bist und da kannst du nichts dran ändern. Mhm. Sondern du bist getauft, weil wir dir was mit auf den Weg geben wollten.
Ja.
Aber wie du es lebst und wie du dich nennst, ist mir egal. Mhm. So, also ist mir nicht egal, aber es ist halt irgendwie deine Entscheidung. Das war dieses so, du kannst da nichts dran ändern, dass du Christ bist. Das, damit können Jugendliche nichts anfangen.
Ja. Das, da hast du recht.
Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, heutzutage ist es mir egal, ob ich getauft worden bin oder nicht. Also ich interessiere mich auch nicht dafür, wann ich getauft worden bin und welchen Taufspruch ich hatte. Weil ich glaube, dass sich ihr als meine Eltern und auch meine Paten auch so um mich gekümmert hätten und mich auf den richtigen Weg gebracht hätten, auch ohne Taufe. Hm. Ich finde Taufe nicht wichtig. Ich finde Taufe ist ein schönes Ritual, aber wichtig finde ich sie nicht und schon gar nicht entscheidend. Also ungetaufte Menschen können genauso gute Christen werden oder genauso die richtigen Werte haben, egal wie sie die dann nennen, wie getaufte Menschen. So, das war ein schönes Schlusswort.
Ja.
Oder wolltest du noch was erzählen?
Nein, ich möchte nichts mehr sagen. Ich will jetzt ein bisschen vorlesen, aber nicht lang. Denn die Leute schlafen schon alle.
Ich hoffe. Deswegen mache ich das ja. Also, Nils Holgersson, meine Mama liest euch jetzt Nils Holgersson vor. Wir sind bei Kapitel 15.2, der Krähenraub, Mittwoch, den 13. April. Weißt du noch, wie du umblättern musst?
Mhm.
Meine Mutter liest jetzt mit einem Android-Telefon vor. Ich bin total stolz auf meine Mutter.
Ja, und also. Hier ist es stockdunkel, es brennt nur eine Kerze. Und ich habe hier so ein kleines Gerät in der Hand, was ich noch nie vorher in der Hand hatte. Also wenn ich stotter, dann müsst ihr mir...
Also nicht hier drücken, sondern da. Ne? Mhm. Und nur tippen und nicht drücken.
Die wilden
Gänse. Moment, ich muss immer erst sagen, sonst hören die das nicht. Augen zu und zugehört.
Die wilden Gänse waren bei Tagesgrauen auf, um Zeit zum Einsammeln von etwas Nahrung zu haben, ehe sie die Reise durch Ostgutland antraten. Der Werder im Gänsefjord, wo sie geschlafen hatten, war klein und kahl, aber im Wasser ringsumher wuchsen Pflanzen, an denen sie sich satt essen konnten. Schlimmer waren die Jungen. Sie konnten nichts Essbares finden. Wie er dort bei Tagesanbruch hungrig und verfroren stand und sich nach allen Seiten umsah, fiel sein Blick auf einige Eichhörnchen, die auf einer waldbewachsenen Lammzunge dem Felsenwärter gegenüber spielten. Da dachte er, dass diese Eichhörnchen vielleicht noch etwas von ihren Wintervorräten übrig haben möchten. Und er... Ja, das ist aber nicht richtig. Entschuldigung.
Was denn?
Ach so, ja, ich weiß. Entschuldigung, bitte. Und er bat den weißen Gänserich, ihn zu der Landzunge hinüberzutragen, damit er ein paar Nüsse von ihnen erbetteln könne. Der große Weiße schwamm sofort mit ihm über den Fjord, aber das Unglück wollte, dass die beiden Eichhörnchen ein so lustiges Spiel miteinander spielten, indem sie sich von Baum zu Baum jagten, dass sie keinen Gedanken für den Jungen hatten. Er lief hinter ihnen drein, und der Gänserich, der am Strande liegen blieb, bat den weißen Gänserich, ihn zu der Landzunge hinüberzutragen, damit er ein paar Nüsse von ihm erbetteln konnte. Der große Weiße schwamm sofort. Habe ich das nicht gerade gelesen? Ja, das habe ich gerade gelesen. Es ist nicht weitergegangen. Es geht gar nicht weiter. Also, liebe Leute, ihr müsst jetzt leider schlafen. Und ich kann nicht weiterlesen, weil dieses Gerät mir nicht gehorcht. Und dabei hat mir mein Tobi mal erklärt, Mama, wenn du einen PC hast oder irgend so ein kleines Ding in der Hand, das muss dir gehorchen und du nicht ihm. Aber ich drücke jetzt schon 10-mal und die Seite blättert nicht um. Also ich übergebe es an Tobi und der liest den Schluss vor. Und ich sage euch schon mal gute Nacht und es war sehr schön mit euch. Vielleicht klönen wir mal wieder.
Er lief hinter ihnen drein und der Gänserich, der am Strande liegen blieb, verlor ihn bald aus den Augen. Der Junge wartete zwischen weißen Anemonen, die so hoch waren, dass sie ihm ganz bis an das Kinn reichten, als er gewahrte, dass jemand ihn von hinten packte und versuchte, ihn in die Höhe zu heben. Er wandte sich um und sah, dass eine Krähe ihre Krallen in sein Hemdbund geschlagen hatten. Er suchte sich loszureißen. Ehe ihm das gelungen war, kam noch eine Krähe hinzu, biss sich in einen seiner Strümpfe fest und riss ihn um. Hätte Niels Holgersen nun gleich um Hilfe gerufen, so würde der weiße Gänserich ihn sicher haben retten können. Aber der Junge meinte wohl, dass er mit ein paar Krähen auf eigene Faust fertig werden könne. Er stieß mit den Füßen und schlug, aber die Krähen ließen ihn nicht los und es gelang ihnen, sich mit ihm in die Luft emporzuschwingen. Sie waren aber so unvorsichtig dabei, dass sein Kopf gegen einen Zweig stieß. Er bekam einen harten Schlag, gerade über den Schädel. Es wurde ihm schwarz vor Augen und er verlor das Bewusstsein. Als er die Augen wieder aufschlug, war er hoch oben über der Erde. Sein Bewusstsein kehrte langsam zurück und anfangs wusste er weder, wo er war, noch was er sah. Wenn er den Blick hinabwandte, sah es so aus, als breite sich da tief unter ihm ein ungeheurer wollener Teppich aus, der aus Grün und Braun in großen, unregelmäßigen Mustern gewebt war. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, meine Tochter ist aus dem Bett gefallen. Also,
das war auf der Treppe.
Ihr schlaft jetzt einfach alle und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Gute Nacht.